Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Nicole Dittmer.
Guten Tag, und zu Gast ist der Journalist und Medienproduzent Friedrich Küppersbusch. Einen schönen guten Tag nach Dortmund per Leitung zugeschaltet.
Genau. Guten Tag, Frau Dittmer. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein. Danke für die Einladung.
Wäre natürlich noch schöner hier, haben wir eben schon gesprochen, face to face, aber über Leitung kriegen wir auch hin. Hatten wir ja schon mal, ist ja schon eine Weile her, ne?
Das ist mit uns Dortmundern so. Wir haben ja hier heute alle die Fahnen auf Halbmast, weil Niklas Füllkrug, bürgerlich Lücke, uns verlässt. Also irgendwie muss es mit Dortmund was haben, dass die Leute da immer nur eine Zeit bleiben. Ich bin schon sehr lange hier.
Ja, Niklas Füllkrug, Fußballer, falls das mancher nicht weiß. Es gibt solche Menschen, die das nicht wissen.
Sie habe ich ein bisschen ungeschützt hier reingehauen in ein Kulturprogramm.
Das ist aber hervorragend, weil ich dachte auch, Begrüßung dient ja immer so ein bisschen zum Warmlaufen, ne? Und das passt ja eigentlich auch gut in die olympische Zeit. Welche Sportart liegt Ihnen persönlich da so am ehesten? Außer Fußball vielleicht?
Ich war jetzt tatsächlich durch Bundesliga-Saison und dann diese Europameisterschaft im eigenen Land ein bisschen sportgesättigt und habe gesagt, na, diesmal wird uns die Pause ganz gut tun. Gestern, heute hat die zweite Bundesliga schon wieder angefangen, die dritte Bundesliga. Ich habe noch nicht so richtig so ein Auge auf Olympia.
Ja, ich wollte auch nicht über Fußball reden, hatte ich ja eigentlich gesagt. Ich bin von Natur aus ja auch Läuferin, hatte da gedacht, passen könnte ganz gut jetzt so für die Sendung die Mixstaffel, dann aber wieder verworfen, Mixstaffel. Ist ja relativ neu bei Olympia, ist zum zweiten Mal 4x400 Meter, fehlen uns aber auch zwei Leute. Aber ich finde, so sendungsspezifisch würde Tennis vielleicht ganz gut passen, oder? Ball hin und her schlagen die nächsten knapp 55 Minuten?
Wir im gemischten Doppel. Oder wenn ich auf die aufregenden Themen der hinter uns liegenden Woche gucke, dann ist es schon ein recht athletischer Zehnkampf.
Gut wäre allerdings in jedem Fall, wenn wir den Ball im Spiel halten. Wir sortieren wie immer Themen von Tag und Woche. Sportlich? Ja, auch immer vorn sind die USA, aber da gibt es auch politisch genug zu reden. Das machen wir gleich, Friedrich Küppersbusch. Vorher nochmal kurz durchatmen. Ja, nun steht es fest, Kamala Harris wird am 5. November gegen Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen antreten. Die US-Demokratin hat sich die notwendige Mehrheit der Delegiertenstimmen ihrer Partei gesichert, schon vor dem Ende der Online-Abstimmung am Montag. Friedrich Küppersbusch, das ist jetzt nicht so verwunderlich, sondern passt ins Bild der letzten Tage. Alle möglichst viele hinter Harris. Das vermitteln ja nicht nur die Demokraten selbst, sondern auch viele Medien in den USA und anderswo. Fast so ein Hype, ne? Wie nehmen Sie das wahr?
Ja, die spannende Frage ist, wie lange hält er an? Denn er kommt überraschend. Die Idee, dass Kamala Harris dem ja doch betagten Joe Biden irgendwann würde nachfolgen können, also etwa in der Folgekandidatur, die war ja anfangs gegeben, da hat man das da hineingeheimnisst, wen nimmt er jetzt als Running Mate, wen nimmt er als Vizepräsidentin, und dann wurde von den gleichen Medien, die Sie gerade so, deren Spektrum Sie gerade geschildert haben, ja berichtet, oh, das klappt aber gar nicht gut mit ihr, das sind Argumente, die zum Teil jetzt in der Trump-Kampagne auftauchen, wie viele Mitarbeiter sind ihr weggelaufen, ihr Büro ist ein Bermuda-Dreieck, Biden schaffte ihr dieses sehr undankbare Thema Migration über und da habe sie nun praktisch gar nichts bewegt. Also sie war ja eigentlich angezählt und ausgezählt, und als die gesundheitliche oder mentale Krise oder Schwäche von Biden ruchbar wurde, da wurde Gretchen Whitmer oder Gary Newsom, da wurden alle möglichen Namen genannt, nur nicht der von Kamala Harris. Und dass sie nun so explosionsartig hunderte von Millionen Spenden bereits eingesammelt hat und auch so viele Delegiertenstimmen, bevor die Abstimmung überhaupt fertig ist, das kann man zum einen lesen als, wow, doch super Kandidatin, oder Mann, wie lange hält das?
Mhm. Aber insgesamt finde ich es ja schon bemerkenswert, wie sich das entwickelt hat innerhalb kürzester Zeit, wo eben viele in der Diskussion davor eben all diese Zweifel, die Sie gerade genannt haben, nochmal aufgezählt haben. Da könnte man ja aber auch sich fragen, was da wirklich alles dran war. Zum einen hat man ja als Vizepräsidentin immer dieses Dilemma der Vizepräsidentin, zum Dienen verdammt, sage ich mal, desorganisiert. Naja, da kann man sagen, damit hat sie es aber weit gebracht zur erfolgreichen Staatsanwältin. Von daher vielleicht eher gesundes Chaos. Ihr Büro produziert auch schon lange keine Skandalgeschichten mehr. Das Einzige vielleicht, worauf Trump auch rumreitet, ist dieses Identitätsproblem, ne? Was ihr so ein bisschen jetzt anhängt.
Das will er ihr anhexen. Mhm. Ne? Das will er ihr. Es gibt ja kein Problem. Also das ist ja auch eine Coverversion dessen, was Trump im Wahlkampf gegen Frau Clinton versucht hat, wo dann immer wieder die amerikanische Abstammung von Obama angezweifelt hat, bis dass Obama dann seine Geburtsurkunde auf den Tisch geknallt hat und ähnlich eindeutig ist, ja, die Herkunft, das muss man sich mal vorstellen. Also musste Olaf Scholz jetzt erklären oder würde Friedrich Merz erklären, nein, der würde wahrscheinlich nicht so gern erklären, dass sein Großvater NSDAP-Bürgermeister von Brilon war. Sowas wären eher deutsche Themen. Also ich habe den Eindruck, dass Trump die Angriffslinie noch ein bisschen sucht. Das Thema Alter ist vom Tisch, das könnte Harris eher umdrehen, sie ist 19 Jahre jünger. Nahe läge wieder so ein Anti-Establishment-Wahlkampf, also niemand ist etablierter als Trump vom ererbten Reichtum her und davon, dass er schon mal Präsident war. Er hat versucht, ihr Lachen anzugreifen. Da antworten die Menschen, ist ja schön, wenn auch mal einer lacht. Schwach ist in der Tat ihre Erfolgsbilanz bei der Migration und das ist für mich noch eine suchende Bewegung. Trump hat eine Schwierigkeit, seine Kernwählerschaft ist so der Bible Belt, die evangelikalen Fundamentalisten, denen hat er versprochen, ich besetze das oberste Gerichtshof so um, dass Abtreibung nicht mehr erlaubt sein wird. Und da ist nun gerade Harris eine sehr glaubwürdige Protagonistin, weil sie sich auch schon in den früheren Ämtern für das Selbstbestimmungsrecht der Frauen eingesetzt hat. Mhm. Also da ist es schon mal schwach, wo will er sie angreifen? Mhm. Meine Meinung ist, er hat den Punkt noch nicht gefunden.
Ja, Trump hat den Punkt noch nicht gefunden, aber was Herkunft und Identität betrifft, das haben natürlich einige Medien auch diskutiert im Sinne von, wie sehr es ihr gelingen wird, wirklich die Präsidentin für alle darzustellen, weil sie offenbar in der Vergangenheit auch sich immer so ein bisschen dargestellt hat, auch aufgrund ihrer Herkunft. Sie käme aus eher einfachen Verhältnissen. Ich glaube, so hat sie das nicht formuliert, aber so versucht, das zu vermitteln. Und letztendlich kommt sie natürlich aus einem sehr bildungsbürgerlichen Haushalt. Beide Eltern waren Professoren an der Uni, sehr erfolgreich. Die Mutter Krebsforscherin, der Vater an der Stanford University. Sie hatte beste Bedingungen, um sozusagen ihren Weg zu gehen. Und inwiefern es ihr jetzt gelingt, wirklich alle mitzunehmen und auch für die einfachen Leute die Präsidentin zu sein, oder?
Ja, genau. Also eigentlich sind alle Wokeness-Kriterien schon in der Biografie, in der Identität von Kamala Harris versammelt. Und sie müsste darauf gar nicht weiter aufheben und abheben. Und wahrscheinlich wäre sie gut beraten, sich zu kümmern um den Rust Belt, um die Arbeiter, auch wenn sich heute kaum noch jemand gerne Arbeiter nennt. Das ist ja in Deutschland ganz ähnlich. Denn die haben zwischen Biden und Trump und zwischen Trump und Clinton die Wahlen entschieden. Also, dass sie nun ein besonderes Interesse auch an feministischen Positionen hat, dass sie von ihrer Herkunft her ein Interesse an dem Schicksal von Migranten hat, dass der amerikanische Traum weiter lebbar bleibt, so wie das bei ihren Eltern war. Das ist ja alles im Grunde mit ihrer Person schon gesagt. Und es wird darum gehen, hat sie Ideen für Leute, die Angst um ihre Jobs haben, die keine Jobs mehr haben, die den Sündenbock Ausländer oder Zuwanderer aussuchen, für ihre eigene Zukunft sorgen. Da wird das Ding entschieden. Und da wäre jetzt aber, ich habe gewiss nicht an Trump zu beraten, eben wieder die Angriffslinie, die Sie beschrieben haben, Elite.
Mhm. Aber die Frage auch so ein bisschen, diese Strahlkraft, die ihr jetzt tatsächlich zugeschrieben wird schon, wo sie sozusagen aus dem Hintergrund kommt, ob die hält. Ne? Was ich interessant finde, ist ja diese TV-Debatte, die erste gegen Trump, hat Trump jetzt schon mal erklärt, dass die am 4. September stattfinden wird, obwohl er selbst ja eigentlich gesagt hat, er will gar nicht diskutieren. Dann hat er Harris aber ihn quasi herausgefordert und gesagt, er soll ihr ins Gesicht sagen, was er zu sagen hat. Das ist ja eigentlich schon mal ein Punkt für sie, bevor sie die Debatte überhaupt angefangen hat, ne?
Ja, also Trump hatte das erst zugesagt, dann hat er gesagt, die ist ja noch gar nicht nominiert, ich sag mal nichts, und jetzt hat er es also wieder zugesagt und viele erwarten von der Staatsanwältin und Generalstaatsanwältin Harris, die für das Grillen in Prozessen berühmt berüchtigt ist, dass das ein ganz anderer Auftritt gegen Trump wird, als eben Biden ihn hatte. Das ist auch schwerer, den nochmal zu unterbieten. Entscheidend wird sicherlich sein, die Konservativen, und das betrifft jetzt sicherlich nicht nur Trump oder Rechtspopulisten oder Rechtsextremisten, haben einen Zukunftsentwurf. Das wollen viele Wählerinnen und Wähler wissen vor einer Wahl nicht. Wie toll warst du denn in der Vergangenheit? Das wurde ja zum Beispiel dann irgendwann auch Frau Merkel nicht mehr bezahlt. Sondern wie soll es denn bitte weitergehen? Der Zukunftsentwurf der Rechtspopulisten heißt gelogene Vergangenheit. Mhm. Also man backt sich irgendwie eine Vergangenheit und sagt, da wollen wir wieder hin. Und der Wahlvorschlag der Progressiven oder Linken oder Liberalen heißt dann oft, wir verhindern das Schlimmste beim Klima, bei der Globalisierung, bei den Kriegen, die es im Moment auf der Welt gibt. Und ein Zukunftsvorschlag, der heißt, wir verhindern die Katastrophe, ist nicht so kräftig, ist nicht so überzeugend, wie den Leuten irgendeine Vergangenheit zu erzählen, die es nie gegeben hat. Und darauf, denke ich, wird es stark ankommen, eben gerade auch auf diese entscheidenden Wählergruppen der Arbeiter, Arbeiterinnen, macht Harris einen Vorschlag, wo Amerika gut und besser weitergeht, oder krittelt sie nur an dem herum, was Trump vorzutragen hat?
Friedrich Köppersbusch im Deutschlandfunk Kultur. Wir reden über den wohl größten Gefangenenaustausch seit dem Kalten Krieg, wie immer wieder betont wird in den letzten zwei Tagen. Es waren ähnliche Szenen gestern an den Flughäfen Köln-Bonn, Washington und auch Moskau. Freigelassene, die ihren Angehörigen in die Arme fallen und vom Bundeskanzler genauso wie von den Präsidenten Biden und Putin in Empfang genommen worden sind. Insgesamt waren es 26 Gefangene, 13 Personen kamen in Deutschland an, 3 in den USA und 10 in Russland. Aber Herr Köppersbusch, bei aller Erleichterung und Empathie, die viele vermutlich empfinden, so richtig freuen kann man sich darüber eigentlich nicht, oder?
Nee, die Times in London schreiben heute Punkt 1, Freude über die Befreiung der Menschen, die aus Russland, Belarus und anderswoher in Freiheit gekommen sind. Zweitens Verachtung für den Tausch, Waffenhändler, Spione, Mörder gegen zum Teil willkürlich festgesetzte Menschen. Also man traut sich ja auch gedanklich kaum mehr Urlaub in Russland zu machen, weil man nicht weiß, ob Putin gerade eine Geisel braucht. Und drittens, der Biden-Administration gelingt auch die Freilassung mutiger russischer Oppositioneller. Also da merkt man schon an der abwägenden Haltung der Times, so ein richtiges Ja oder Nein oder prima oder schrecklich gibt's da nicht.
Mhm. Aber es hat eben auch gezeigt, dass dieses Geschäftsmodell Geiselnahme des Wladimir Putin funktioniert.
Ja, das ist so. Und man sucht dann Halt in der Geschichte und sagt, Moment, war es nicht der deutsche Staat, der beim RAF-Terror gesagt hat, als eben Menschen entführt wurden, Industriemagnaten, andere Personen des öffentlichen Lebens, um Gefangene freizupressen, es gibt null Konzessionen, also bis hin eben zum bitteren Ende, dass dann auch Geiseln getötet wurden. Das war der deutsche Staat. Aber natürlich gab es auch dieses kleine schmutzige Geschäft auf der Glienicker Brücke, wo BRD und DDR in munterem Reigen Agenten ausgetauscht haben. Also da gibt die Geschichte leider uns auch keinen Halt. Joe Biden dankt Deutschland und Slowenien, das wohl auch eine Rolle gespielt hat in diesem Reihentausch, und konzidiert auch, das war ein harter Brocken und Bundeskanzler Scholz sei einfach unglaublich gewesen. Also das ist so ein bisschen wie das Sammeln Sie Punkte an der Supermarktkasse. Was möchtest du dafür haben? Kann ich dir, nachdem du mir in meinem Wahlkampf geholfen hast, sagt Biden. Nicht zufällig steht ja vor Harris auf allen Fotos und Bildern von den ankommenden Befreiten mit dabei. Kann ich dir irgendeinen Gefallen tun? Ich schicke mal das Signal, Olaf Scholz, echt cooler Typ. Das ist der Dank, den die Bundesregierung dafür bekommen hat, dass sie sich zum Beispiel über den Rat des Generalbundesanwalts hinweggesetzt hat. Ne? Der muss ja befragt werden, wenn man einen Mörder wie Vadim Krasikov aus einer lebenslangen Haft entlässt und überstellt. Und der hat auch gesagt, also eigentlich nein.
Ja, und wenn man sich aber auch nochmal anschaut, wer dagegen wen teilweise, also man kann das jetzt natürlich nicht einzeln aufrechnen, aber Krasnikow, Sie haben ihn angesprochen, der sogenannte Tiergartenmörder, einer der Freigelassenen. Auf der anderen Seite ist dann auch so jemand in Deutschland, von den Deutschen freigelassen worden, wie Patrick Schöbel, eine Geisel, die genommen wurde, weil sie 6 Cannabis-Gummibärchen besitzt hat und dafür drohte ihm auch jahrelange Freiheitsstrafe. Das sind natürlich Maßstäbe, die sich da verschieben. Das ist ja Wahnsinn eigentlich. Ne?
Ja, man kann, also es ist ja nun so ein bisschen durchgerüchtelt worden, Spiegel Online, auch die Taz, die da vielleicht eine gewisse, nochmal gute Kontakte hat, dass die Außenministerin sich über mehrere Monate geweigert habe, über diesen Deal zu reden. Da kann man sagen, klar, da ist mal wieder diese doch stark moralorientierte Haltung der Grünen in der Ampel. Auf der anderen Seite, wenn ich lese, dass der Ursprungsgedanke war, Alexei Nawalny frei zu bekommen, dann kann man wieder sagen, Leute, warum habt ihr nicht schneller verhandelt? Da sagt dann wieder die Nawalny Gazeta, also eine Exilzeitung, eine russische, die sehr gut informiert ist. Gerade deswegen habe Putin den Tod von Alexei Nawalny möglich gemacht, weil er Schiss hatte, dass der ins Ausland geht und dass das eigentlich sein gefährlichster Gegner sei. Also es ist, ich glaube, da kommt keiner raus, ohne sich schmutzig zu machen.
Obwohl Karamursa, der jetzt freigelassen worden ist, der russische Oppositionelle, war ja ein enger Freund Nawalnys und steht quasi direkt in seinen Fußstapfen sozusagen, hat auch schon angekündigt, wenn es irgendwie geht, wieder ins Land zurückkehren zu wollen. Klar, wenn die Bedingungen ein wenig besser sind, aber der kann vielleicht auch noch mal einiges bewegen, ne?
Ja, aber was haben wir da jetzt alles gegeben unter Bruch unserer eigenen rechtlichen, juristischen, moralischen Ansprüche? Und morgen geht er da wieder rüber und wird wieder eingeknastet.
Das habe ich auch erst gedacht, aber ich habe es tatsächlich, glaube ich, auch so verstanden, dass er da nicht so extrem unterwegs ist wie Nawalny, sondern gesagt hat, wenn sich nur die Chance bietet, dass die Bedingungen ein wenig besser werden. Aber in jedem Fall schreibt man ihm zu, dass er solche Stärke hat wie Nawalny. Und das fand ich allerdings tatsächlich auch erstaunlich, dass der freigelassen wurde. Spricht für ihre These, dass der Ursprungsgedanke vielleicht Nawalny war. Dass es so lange tatsächlich schon läuft, die Verhandlungen. Ne?
Ich glaube, was ich hier auf unserer bescheidenen deutschen Seite, auch wenn Biden das nicht hoch genug loben kann, den deutschen Beitrag in diesen Verhandlungen, über einen türkischen Beitrag wird nicht geredet, obwohl das Ganze dann schließlich in Ankara stattfand. Mhm. Interessant ist, dass hier ähnlich wie in der Haltung zur Unterstützung der Ukraine eine ganz sachte Differenz zwischen den Koalitionspartnern Grüne und SPD sichtbar wird. Also der Kanzler hat ja nun, er selber nennt das Besonnenheit, aber er hat für Zögerlichkeit, für Zurückhaltung, für angeblich immer noch nachhallende Russenknechtschaft ordentlich Prügel bekommen. Und Frau Baerbock hat auch hier wieder gesagt, nee, ich will nicht verhandeln, so wie sie das auch die ganze Zeit zu der Ukraine-Katastrophe sagt. Und der Kanzler hat hier eine Leuchtrakete abgeschossen, die heißt, auf niedrigem Niveau und da, wo ich immer noch sagen kann, ich bin sowieso erpresst worden, funktionieren Kommunikationsdrähte noch? Kann Deutschland noch in der Tradition seiner früheren Außenpolitik vermitteln und verhandeln? Das ist, glaube ich, das Signal, mit dem wir uns hier in Deutschland auseinandersetzen können und fragen können, Bundesregierung, was willst du nun eigentlich?
Friedrich Köppersbusch im Deutschlandfunk Kultur.
Ich glaube, dass das eine richtige Entscheidung ist. Und wenn man da irgendwelche Zweifel hatte, dann verliert man die nach dem Gespräch mit denjenigen, die jetzt in Freiheit sind. Wir sind eine Gesellschaft, die von ihrem Humanismus geprägt ist, von der Vorstellung der Freiheit der Einzelnen, von der Demokratie auch. Und dass diejenigen, die um ihr Leben fürchten müssen, weil sie für Demokratie und Freiheit sich eingesetzt haben, dann auch auf den Schutz anderer rechnen können. Das gehört zu unserem Selbstbildnis als demokratische, humanistische Gesellschaft dazu.
Und das also nochmal die Begründung des Kanzlers dazu. Wir reden über den Nahen Osten. Da ist die Frage, die im Moment so im Raum steht und Unruhe ausbreitet. Wie reagiert der Iran, nachdem Israel innerhalb weniger Stunden erst den Auslandschef der Hamas in Teheran und dann einen Hisbollah-Kommandeur in Beirut getötet hat? Für den Iran ist die Tötung von Haniyeh auch deshalb ein Schlag ins Gesicht, weil er sich anlässlich der Vereidigung des neuen iranischen Präsidenten in Teheran aufgehalten hatte. Also in einem vermeintlich bestens gesicherten Gästehaus. Ein Anschlag also quasi direkt vor den Augen der Revolutionsgarden, Friedrich Küppersbusch. Da kann man jetzt sagen, beeindruckend, wie gezielt Israel da vorgegangen ist. Oder es Wahnsinn finden, was da als Folge möglicherweise in Kauf genommen wird. Was sagen Sie?
Ja, noch ein dritter Schritt. So sehr man das verstehen kann, dass jetzt Begriffe wie Schmach, Demütigung, Blamage, wie irre sind die Revolutionsgarden, können die gar nichts, hat der Iran sein Gesicht verloren, liegt doch davor noch mal kurz die Feststellung, das war ein Völkerrechtsbruch. Das ist eine extra legale Tötung. Und gerade als eine Nation, die sich als Freund Israels versteht, muss man, glaube ich, da mal kurz Atem holen und sagen, Leute, was macht ihr da? So gut begründbar, dass nach wiederum den Angriffen der Hisbollah auf Israel auch alles auf einer militärischen Ebene sein mag. Da jetzt einfach die Grenzen zur Sportberichterstattung zu verwischen und zu sagen, Mensch, schwache Abwehr, aber im Iran, das ist mir zu hastig.
Ich finde es sowieso erstaunlich, oder nehme ich es nur so wahr, dass die Reaktionen aus den westlichen Staaten relativ zurückhaltend sind. Also US-Präsident Biden hat zwar gesagt, also die Formulierung allein muss man sich ja schon auf der Zunge zergehen lassen, dieser Angriff oder diese Tötung war wenig hilfreich. Und aus den europäischen Staaten hört man wenig, oder? Also im Gegensatz zu vorher den Angriffen in Gaza, wo doch immer wieder darauf hingewiesen wurde, ey, ihr müsst eure Strategie ändern, das kann nicht so weitergehen und so weiter, finde ich, dass das jetzt relativ verraucht.
Es werden alle Seiten zur Besonnenheit aufgerufen. Das ist auch das Wording der Bundesregierung. Ich glaube, weil man bei der überspannten und extrem sprachlosen Situation Europas und des sogenannten Westens gegenüber dem Iran sich jetzt gar nicht trauen kann zu sagen, Leute, liebe Iraner, macht jetzt keinen Mist. Also das kann kein Diplomat wagen, so wie die Situation zwischen diesen beiden Lagern ist. Und doch in Wirklichkeit denkt man das und kann man nur hoffen, dass ähnlich wie im April nach dem israelischen Luftschlag gegen das Konsulatsgebäude in Damaskus Höchstdiplomatie betrieben wurde, weil man völlig absehen konnte, der Iran wird jetzt einen sogenannten Gegenschlag ausführen. Und dann wurde ja mit allen geredet und es gab dann eine Art Designerluftangriff, der einerseits die militärische Macht des Iran demonstrierte und andererseits in Israel, soweit man weiß, genau überhaupt keine Verwüstung angerichtet hat, weil die israelische Luftabwehr vorgewarnt war, weil viele Nachbarländer gesagt haben, wir wollen keine Eskalation, also leisten auch wir unseren militärischen Beitrag, damit da nichts passiert. Und das, was jetzt diese Situation so schwierig einzuschätzen macht, ist, ja, es ist wieder die Ruhe vor dem Sturm. Sturm wäre eigentlich schon Verschönerungssprech, weil man nicht weiß, ob sich der Iran noch einmal einhegen ließe.
Hm. Ruhe vor dem Sturm ist das eine. Gleichzeitig gibt es heute die Ankündigung aus dem Büro Netanyahu, dass eine israelische Delegation in den kommenden Tagen zu Verhandlungen über eine Feuerpause im Gazastreifen und die Freilassung von Geiseln wieder nach Kairo reisen wird. Das klingt total absurd, oder?
Der katarische Außenminister, Katar spielt ja eine Rolle in diesen Vermittlungsgesprächen, sagte, wie soll man verhandeln, wenn man die eine Seite den Verhandlungsführer der anderen Seite ermordet? Also ich kann das nicht mehr lesen, was Netanyahu da macht, außer dass das jetzt so eine Geste ist, dass man jemandem ins Gesicht haut und dann sagt, tut mir aber leid.
Sie hören Studio 9, der Tag, mit dem Medienproduzenten und Journalisten Friedrich Küppersbusch, der gerne noch mal reden wollte über die künftige Stationierung weitreichender US-Waffensysteme in Deutschland. Geplant ist das für 2026. Das ist nicht neu, schon länger bekannt. Das hatten die US-Regierung und die Bundesregierung im Juli bekannt gegeben am Rande des NATO-Gipfels. Es geht um Waffen, die weit bis nach Russland reichen. Die Rede ist von Marschflugkörpern vom Typ Tomahawk mit einer Reichweite von bis zu 2500 Kilometern, die technisch gesehen auch nuklear bestückt sein können, außerdem Luftabwehrraketen und neu entwickelte Hyperschallwaffen. Friedrich Küppersbusch, da sagen Sie, das kann man doch nicht einfach so hinnehmen, da muss man doch weiter drüber reden. Reden Sie mal.
Ja, ob man das so hinnehmen kann, gibt es sicherlich unterschiedliche Meinungen. Mich frappierte ein bisschen der Zweizeiler, mit dem die Außenministerin und führendes grünes Regierungsmitglied Annalena Baerbock sagte, die Bedrohungslage ist so, dass wir das begrüßen, die Stationierung. Denn ihre Partei und ich glaube, dieser ganze politische Flügel wurde im Protest gegen die Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen gegründet. Also das entstand ja wesentlich natürlich aus Umweltschutzbewegungen, aus Geschlechtergerechtigkeitsbewegung, aber doch vor allen Dingen mit diesen Riesendemos auf der Bonner Hofgartenaue, mit dem Doppelbeschluss von Helmut Schmidt, der sagt, wir werden das hinnehmen, wir wollen das auch im Kalten Krieg, dass amerikanische nuklearfähige Raketen hier stationiert werden, nur wenn wir gleichzeitig auch einen ernsthaften Verhandlungsbeginn haben. Das führte dann ja zu dem INF-Vertrag, den Reagan und Gorbatschow später unterschrieben. Also drolligerweise hat der Doppelbeschluss tatsächlich funktioniert, die Raketen kamen wieder weg und es war dann Donald Trump, der diesen Vertrag vernichtete, also aufkündigte.
2019 war das, genau.
Putin bedankte sich, Putin bedankte sich und sagte, wollten wir auch gerade machen. Also da stimmt weder das eine noch das andere Narrativ, dass jetzt nur die Amerikaner, weil sie so geile neue Hyperschallwaffen haben, gesagt haben, der Vertrag stört uns eigentlich. Noch, dass es Putin alleine gewesen wäre, Trump war da schneller. So, aber diese Zeit, wo Kampf gegen Stationierung praktisch das politische Klima in diesem Land neu geprägt hat, wo die 68er dann Anfang der 80er politisch real wurden und sagten, das hilft ja nichts mehr, hier Pamphlete zu schreiben und irgendwelche Nischendemos zu machen, sondern wir müssen auch eine Partei gründen, wir wollen parlamentarisch werden. Wenn ich die Bedeutung, die diese Debatte damals hatte, führend auf der Seite der Jungsozialisten in der Friedensbewegung, übrigens ein gewisser Olaf Scholz, damals stellvertretender Juso-Vorsitzender und auf Delegatio in Ost-Berlin, um Egon Krenz die westdeutsche Position auch nochmal zu erklären, dann reibt er sich ja heute selber die Augen, was er
da macht. Jetzt kann man ihm natürlich aber nicht seine Vergangenheit von damals sozusagen entgegensetzen, finde ich. Er hat ja auch von der letztes Jahr von der berühmten Zeitenwende gesprochen. Daher, ich höre bei Ihnen die Sehnsucht nach der Hofgartenwiese und vielleicht auch, dass die Gesellschaft zu leise ist.
Ja, jetzt werde ich selber wieder so retro, ne? Wie ich sage, die geilste Zukunft ist eine gelogene Vergangenheit. mich hat das schon ein bisschen angeweht. Herr Scholz hat ja noch so einen richtigen Reihenabwurf gemacht vor seinem Urlaub, den er jetzt wegen der Geiselbefreiung oder der Gefangenenbefreiung, Entschuldigung, nochmal unterbrochen hat und war bei Matze. Hotel Matze hat ein langes Interview gegeben.
Podcast.
Bundespressekonferenz, war bei Johannes B. Kerner und er hat hier und da durchscheinen lassen, dass es früher Debatten gab am Stammtisch, am Arbeitsplatz, im Sportverein und dass die Themen sozusagen zu Ende debattiert bei der Regierung ankämen und dass das weg sei heute. Also zum Beispiel auch die Friedensbewegung, deren Teil er war und dass die Ampel irgendwelche unfertigen Konflikte auf den Tisch kriegt und dann was entscheiden muss. Auch das hat eigentlich unsere Kolleginnen und Kollegen gar nicht so sehr interessiert. Thilo Jung hat da in der Bundespressekonferenz mal nachgefragt, aber eigentlich wissen wir bis heute nicht, es gibt keinen NATO-Beschluss zu dieser Stationierung, es gibt keinen bilateralen Vertrag zwischen den USA und Deutschland zu dieser Stationierung, der Bundestag hat darüber nicht debattiert, geschweige denn abgestimmt. Also wir können so ein bisschen vermuten, dass es Zusatzabkommen zum NATO-Statut gibt, dass es
das können wir eigentlich nicht vermuten. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags, die Juristen haben sich ja damit beschäftigt und sehen es rechtlich so, dass das Parlament ja nicht beteiligt werden muss, beziehen sich tatsächlich ja auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus besagter Zeit, von der Sie gesprochen haben, aus dem Jahr 84. Und dass es zwar keine ganz klare Rechtsgrundlage gäbe, aber der NATO-Vertrag und dieser Aufenthaltsvertrag, also der den Aufenthalt von ausländischen Alliierten in Deutschland zum Beispiel regelt von 1954, dass das quasi mit Zustimmungsgesetzen gelten würde als quasi so eine Art Rechtsgrundlage. Zugegebenermaßen, es klingt ein bisschen tricky, aber größere Menge an Juristen, die sagen, es ist aber okay. Ja, deswegen muss man das nicht okay finden.
Also die Frage, ob wir hier Raketen haben, über die wir selber nicht verfügen, die aber einen Irren am roten Knopf in Washington dazu verleiten können, ich drücke da jetzt einfach mal drauf, oder was natürlich plausibler erschiene, einen Irren in Moskau verleiten könnte, die Deutschen, da knall ich jetzt mal drauf, dass wir da ein paar sehr interessante juristische Winkelzüge haben. Diese Expertise des Wissenschaftlichen Dienstes ist ja erst diese Woche ruchbar geworden. Also ich will das jetzt nicht beurteilen. Ich habe da als Staatsbürger meine Meinung. Als Journalist staune ich, bin frappiert, wie dermaßen überhaupt nicht all das interessiert.
Ja, ich habe mich auch gewundert, dass es so leise war tatsächlich. Also auch insgesamt medial. Und diese Frage, die Sie angesprochen haben, aber das ist natürlich die Frage von Anfang an. Wie reagiert Russland? Ist das eine Provokation oder Abschreckung? Das ist einfach so, da gibt es die beiden Lager, ne? Die sagen, nee, wir müssen die NATO mehr schützen. Die anderen sagen, die Gefahr des Wettrüstens ist immer größer und die Gefahr, Russland zu provozieren. Ich glaube, das kann man auch nicht lösen.
Nee, und natürlich gibt es auch wiederum ein westliches Narrativ. Das heißt, die haben ja schon in Kaliningrad stationiert und der Westen rüstet sozusagen nur nach. Das alles, wie gesagt, als Generationeninsasse kenne ich das. Du hast angefangen, nein, du hast angefangen. Und das Entscheidende war, und da wundere ich mich, dann da gucke ich auch an mir runter und sage, Alter, was ist aus dir geworden, dass ich heute sage, hätten wir einen Helmut Schmidt, der so eine Debatte untrennbar verknüpft, Stichwort nochmal NATO-Doppelbeschluss damit, dass wenn wir das tun, müssen wir auch reden. Und da sagt Olaf Scholz, es gibt nichts zu reden, weil die wollen nicht.
Friedrich Köpersbusch im Deutschlandfunk Kultur. Und wir kommen jetzt zu einer Rubrik, die wir ab und zu mal gerne auswählen, um den Gast auch ein bisschen anders kennenzulernen. Heißt Guilty Pleasure. Also darunter versteht sich alles, was man vielleicht tut und macht und was vielleicht nicht so Mainstream ist oder worauf man vielleicht auch gar nicht so stolz ist. Und da möchte Friedrich Köpersbusch über Kärcher-Geräte reden. Das sind diese Geräte, na Herr Köpersbusch, sagen Sie es vielleicht am besten, diese schrecklichen Säuberungsgeräte, Hochdruck.
Ah, Hochdruck, ich merke schon, in Ihnen finde ich heute eine Sympathisantin.
Ja. Beschreiben Sie es mal richtig.
Hochdruckreiniger.
Ja.
Hochdruckreiniger.
Ich habe den passenden, also, hören Sie mal kurz, der hört sich ungefähr so an, ne? Ich finde allerdings harmlos.
Ich muss sofort raus und kann die Sendung nicht zu Ende bringen. Das ist ein Triggergeräusch für mich.
Warum bitte möchten Sie über Kärchergeräte reden?
Also ich möchte natürlich auch über die hervorragenden Produkte von Nilfisk, Bosch, Kränzle, die laut Stiftung Warentest auch alle in den Top 10 der Hochdruckreiniger sind, reden. Aber es hat sich halt der Firmenname von Alfred Kärcher, 1935 in Bad Cannstatt hat er sein Unternehmen gegründet. Der hat sich halt so verbalisiert oder auch zum Verb hochgeschwungen. Wir hatten so ein Ding, ich würde mal vorsichtig sagen, 10 Jahre in der Garage liegen, weil meine Gefährtin das von einer Nachbarin, die hier wegzog und den nicht mehr brauchte, geschenkt bekommen hat. Da lagen nun Schläuche und Stromkabel Laocoon-mäßig ineinander verschlungen rum. Mein Vater war Elektroingenieur. Ich habe gesagt, Wasser und Strom ist verboten. Ich fasse das nie an. Und jetzt irgendwann vor wenigen Tagen dachte ich, naja, wenn der in der Garage rumliegt, das macht ja auch keinen Sinn. Ich musste dann erstmal den Kärcher kärchern, weil der halt zugestaubt war. Mhm. Und dann bin ich über unseren Gartenweg gekommen, wo eine auch 20-jährige Patina von Gras und Moos und Löwenzahn und Flechten gewachsen war. Und dieses Gefühl, ich weiß noch, wie das geht, händisch, das mit so einem Spachtel und so einem Haken wegzukratzen und Wochen damit zu verbringen. Und dann einfach mal an einem Nachmittag den halben, naja, ein Drittel Gartenweg habe ich. Es war so, und die Gartenmöbel, und dann fällt einem erst ein, was man alles mal, also außer Angehörigen habe ich in den letzten Tagen alles gekärchert.
Mhm. Ich finde es furchtbar. Kärchergeräte.
Sie sind mitgerissen. Ne?
Kärchergeräte erinnern mich an meine Jugend. Das hatten wir eben schon mal off-air. Wie Sie vielleicht wissen, ich habe, glaube ich, mal gesagt, ich komme aus Düsseldorf, aber korrekter ist aus dem gediegenen Düsseldorf-Urdenbach, wo eigentlich lauter Hausbesitzer sind mit zugehörigen Gärten und den entsprechenden Geräten. Und Kärchergeräte kommt so vom Hörgenuss gleich hinterm Presslufthammer bei mir. Wenngleich das eben, aber ich fand das auch sehr beschaulich, diesen Ton, den der Kollege da eingespielt hat. Ich finde es einfach nur nervig, das ist das eine. Also einfach eine Belästigung ohne Ende.
Sie wissen nicht, wie schön das dann hinterher ist. Alles wie neu.
Ja, aber der Unterschied zum Presslufthammer, der ist unvermeidlich meistens, um die Straße aufzureißen. Aber Kärchergeräte wollen eben nur Gartenbesitzern wie Ihnen die Arbeit erleichtern. Anstelle sich zu bewegen.
Was ist denn daran schlimm? Ich weiß das noch, dass wir, da waren die Kinder noch bei uns und ich habe versucht, das auch im Gespräch mit meiner Liebsten zu rekonstruieren, wie viele Jahre jetzt dieses Moos gewachsen ist und wie man das in einem. Es gibt diese für den Endverbrauch, also das war ein Industriehersteller, Kärcher, und das gibt es erst seit 1984. Das heißt, die haben das schon irgendwie in den Markt gebracht, um sie persönlich zu ärgern.
Und wie beruhigen Sie sich, weil Sie haben es ja vorhin angesprochen, Wasser, Strom, um mal wieder politisch zu werden, wie beruhigen Sie sich umweltpolitisch?
Also es ist, ich hatte auch gedacht, dass wenn ich oben im Garten anfange, der hat so ein leichtes Gefälle bei uns, ein ganz schmales Handtuch, altes Bergassessorenhäuschen mit Stückgarten dahinter, dass dann unten am Haus eine Schlammlawine ankommt und da habe ich die Wassermenge, ich will jetzt nicht Werbung machen für Nilfisk, Bosch, Kränzle oder gar Kärcher.
Nee, machen wir nicht, weil
aber die Wassermenge, die wir verbraucht haben, ist relativ, ich muss nämlich übrigens noch gegen zweiten Vorbehalt, außer Wasser und Strom hat der Papa verboten, weil der französische Regierungschef Nicolas Sarkozy 2005 geprägt hat, die Wendung, er wolle die Banlieues kärchern. Seitdem spricht man in Frankreich von Kärcherise oder Kärcherisation. Das ist menschenverachtend. Und da hat aber die Firma Kärcher eine Pressemitteilung und eine Anzeige in französischen Zeitungen gemacht, dass sie nichts mit Politik zu tun haben will und dass Menschen nicht gereinigt werden. Es gab dann einen offenen Brief, man sei als Kärcher kein Fahnenträger irgendeiner politischen Partei. Das hat natürlich entscheidend dazu beigetragen, dass ich das Produkt dann doch in die Hand nehmen konnte.
Friedrich Kuppersbusch im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, ich war jetzt darauf verfallen, den Namen Nicole Dittmer Leichtathletik zu googeln, diese drei Suchworte, und dass ihre Vergangenheit ist sehr interessant. Ich will jetzt nicht besser wissen und sagen, wie sähe denn, verdammt nochmal, Frau Dittmer, Ihre Tatanbahn aus, wenn da nicht regelmäßig gekärchert würde, immer so als Hausmeister des Stadions.
Aber Leichtathletik ist ein tolles Stichwort, weil mein neuer Leichtathletik-Freak ist Leo Neugebauer, der Zehnkämpfer. Und da haben wir wenigstens noch eine ganz aktuelle Info zum Schluss. Nach 7 Disziplinen liegt er nämlich wieder auf Goldkurs. Das ist doch toll, oder?
Ja, Sie, und wie bewerten Sie als Expertin seine läuferischen Qualitäten?
Die mittelmäßig.
Ah, oh, das ist
er
nicht,
ist also eher der so Diskuswerfer. Also ich glaube, 1500 Meter ist nicht sein Ding. Aber ansonsten, aber ich muss sagen, ich verfolge es auch nicht mehr so wie früher. Aber Zehnkampf finde ich immer wieder faszinierend. Und da haben wir eine gute Geschichte, die Deutschen.
Es war mir eine Ehre und ein Vergnügen, Frau Dittmer. Herzlichen Dank.
Ja, gleichfalls.